Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Am Dienstag, dem 29. April 2025, gestern noch, sendete ich aus Mallorca, aus einem Sitzungszimmer unseres Hotels in den frühen Morgenstunden. Kurz darauf entschwand ich an den Flughafen, um noch rechtzeitig vor dem Blackout, der die Balearen auch ereilte, aber eben nicht so vollständig wie das Festland, um eben noch rechtzeitig ans Zürcher Sechseläuten zu gelangen, das ich in vollen Zügen genossen habe, wie Sie auch meiner Stimme anmerken können. Ein wunderbarer Anlass, ich komme dann gleich noch kurz darauf zu sprechen. Ja, dieser Blackout auf Mallorca, die Baleareninseln sind ja selber nicht direkt betroffen gewesen, aber eben indirekt. Auch dort lag der Flugverkehr lahm und kein Strom in Portugal und in Spanien für einen mehr oder weniger ganzen Tag. Noch immer scheinen da einzelne Verheerungen zu wirken. Und trotz allem habe ich mir sagen lassen, habe ich jetzt auch gelesen in einigen Zuschriften zu den entsprechenden Berichterstattungen, habe es dann doch einigermaßen noch funktioniert. Zum Beispiel sei in einigen Städten der Verkehr nach dem Ausfall der Ampeln viel besser und flüssiger gelaufen als vorher. Davon bin ich 100% überzeugt. Ich glaube, das wäre auch in der Schweiz so, wenn sie einfach mal zumindest die Hälfte aller Ampeln ausschalten würden, dann hätte das einen segensreichen Einfluss auf die Durchlaufgeschwindigkeit des Verkehrs. Und das müsste auch im Interesse dieser stalinistischen Grünen sein, die ja überall darauf hin arbeiten, den Verkehr vollständig zum Erliegen zu bringen, gewissermaßen den Infarkt, hier die Verstopfung, die Totalverkrustung, die Verkalkung aller Verkehrswege mutwillig herbeizuführen. Aber dieser Blackout in Spanien, in Portugal, der gibt schon zu denken. Und vor allem sollte er zu denken geben, all den Euroturbos, die uns nun in Bern einzureden versuchen, sobald sich die Schweiz ans europäische Stromnetz noch intensiver andocke als bisher, dann werde alles gut. Nach dem gestrigen Tag habe ich da meine begründeten Zweifel. Bevor ich auf die Nachrichten zu sprechen komme, ein Hinweis in eigener Sache. Unsicheres Europa, sichere Schweiz, die außenpolitische Lage, sie beschäftigt uns nach wie vor. Meine öffentlichen Vorträge stehen wieder zwei kurz unmittelbar bevor. Am Mittwoch, dem 7. Mai 2025, werde ich auftreten im Gemeindesaal Schlossgut an der Schlossstrasse in Münsingen. Bitte melden Sie sich an. Weltwoche.ch/Münsingen mit UE. Weltwoche.ch/Münsingen. Dann eine Woche später, am 14. Mai 2025, im Blues Cinema in Chur an der Sommeraustraße in Chur. Auch da bitte anmelden, weltwoche.ch/Chur, weltwoche.ch/Chur, Beginn 19 Uhr, Türöffnung 18 Uhr, Eintritt 25 Franken. Alle sind herzlichst willkommen, wir freuen uns auf Sie und ich freue mich ganz besonders. Blackout in Spanien und Portugal. Ursache für Stromausfall unklar. Kein Hinweis auf Cyberangriff. Ja, die Fragilität der Europäischen Union insbesondere, sie kommt in diesem Blackout zum Ausdruck. Allerdings auch das große Improvisationsgeschick der Iberer, der Spanier und der Portugiesen. Die meine Familie blieb noch etwas länger auf den Balearen. Ich musste eben zurück ans Zürcher Sechseläuten. Der Ernstfall in der Zürcher Innenstadt, der jährliche, der wunderbare, der schönste Ernstfall der Welt. Und tatsächlich sind also auch diese Ferieninseln nicht ungeschoren, unbeschadet da davon gekommen. Bis jetzt habe ich von keinen gröberen Unfällen gehört, aber bitte, da dürfen Sie sich jetzt nicht auf mein Wort in dem Sinn 100% verlassen, weil ich einfach nicht alle Berichte bis jetzt haben lesen können, aber zumindest die ganz großen Katastrophenschlagzeilen, das wäre dann ja auch durchgedrungen auf die Titelseiten, da habe ich bis jetzt noch nichts gesehen. Gute Nachricht, Putin kündigt Waffenruhe an. Das passt natürlich den Journalisten überhaupt nicht, denn Putin, das ist ja der Kriegstreiber schlechthin, der Erzbösewicht. Und da kann ja gar nichts Gutes kommen von dem, ausgeschlossen. Also so schreiben unsere Medien seit vielen Jahren. Und man sieht einfach daran auch die mangelnde Bereitschaft, die tatsächlich anspruchsvolle Ambivalenz des Lebens in allen Dingen zu erkennen. Es ist eben nicht überall Finsternis, es gibt eben immer eine Mischung Licht und Schatten. Wie heißt's bei den Doors? Night destroys the day, day divides the night. Break on through to the other side. Also hier die Durchwachsenheit von allem, was die menschlichen Dinge angeht. Putin also kündigt Waffenruhe an, und zwar mit Blick auf die Feierlichkeiten zur Beendigung des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren. Das ist einfach darauf hinzuweisen, für alle, die es vergessen haben, keine andere Armee außer der Roten Armee hat so viele deutsche Divisionen zertrümmert, vernichtet, ja, eben wie Stalins Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg unter gigantischen Opfern. Natürlich auch unter Opfern einer auf Verschleiß angelegten Kriegsführung, aber es waren eben nicht die Russen, die diesen Krieg damals angefangen haben, 1939, sondern es waren die Deutschen von einer verbrecherischen Regierung in eine unglaubliche Katastrophe hineingeführt und auch mitvergewaltigt, die Deutschen damals, wenn auch teilweise Urheber ihres eigenen Schicksals. Auf jeden Fall Waffenruhe durch Putin, Gespräche an allen Fronten, wir haben darüber berichtet, ein schönes, ein eindrucksvolles, vielleicht auch ein etwas ikonisches Bild. Donald Trump mit Zelensky, jetzt haben wir erfahren, dass eigentlich eingefädelt wurde dieses Tête-à-tête im Vatikan von Emmanuel Macron. Und Macron wurde dann ziemlich unsanft, also immer den Bildern zu entnehmen, Bilden können auch ihre führen, wurde ja da etwas auf die Seite geschoben von Trump. Aber eben, dass da wieder miteinander gesprochen wird, das ist eine großartige Nachricht. Das ist einfach etwas Positives, dass die Amerikaner mit den Russen reden, mit den Ukrainern reden. Eine Selbstverständlichkeit. Diplomatische Großmacht, eben auch dies oder wieder dies, nachdem man vorher nur noch übereinander gesprochen hat, nicht mehr miteinander. Übrigens hat Russlands Außenminister Sergei Lavrov auf CBS, auch ein interessantes Zeichen, jetzt im Mainstream-Fernsehen der Vereinigten Staaten, ein Interview gegeben, ein ausgedehntes Interview, und hat gesagt, Russland stehe immer zum Dialog bereit und man solle jetzt nicht über das Scheitern dieser Gespräche reden, sondern man solle über die Möglichkeiten reden, man sei auf die Sache fokussiert und nicht auf Erfolg oder Misserfolg. Das sind einfach interessante Facetten, die bei uns untergehen, weil eben auch die Schweizer Medien sich haben einspannen lassen in dieses Propagandagetöse. Die Schweiz eben auch Kriegspartei durch Preisgabe der Neutralität. Und wenn du Kriegspartei bist, dann hast du automatisch die Propaganda im Land. Das ist klar. Die USA sprechen erneut von einer entscheidenden Woche bei den Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs. Die jüngsten Ankündigungen Putins könnte freilich nur ein weiterer taktischer Schachzug sein. Ja, natürlich, es sind alles auch Schachzüge und Taktik, aber es ist eine Tatsache, dass auch von den Russen hier Waffenruhen ausgehen. Das muss man das erste Mal zur Kenntnis nehmen, auch zur Kenntnis nehmen wollen. Aber ich habe langsam den Eindruck, dass unsere Journalisten fast schon froh wären, wenn diese Friedensgespräche scheiterten. Denn dann könnten sie sagen, seht ihr, wir haben es euch gesagt, diese Russen, ganz schlimm, ganz schlimm. Also man möchte sich da geradezu bestätigt fühlen, selbst unter dem Preis einer Verlängerung dieses Kriegs. Böck wehrt sich lange gegen die Flammen. Nach 26 Minuten und 30 Sekunden explodiert der Kopf. Wo sind die Hundertstelsekunden? Ich vermisse die präzisen Messungen hier. Der Böck wehrt sich lange gegen die Flammen. Ja, für alle, die da nicht vertraut sind mit den zürcherischen Sitten und Gebräuchen, das Sechseläuten ist das ganz große Frühlingsfest, Triumph des Frühlings, des Lebens, der Wärme, der Hitze über den Winter. Es wird da aufs Schafott geführt, ein Schneemann, eben der Böck, und der ist vollgepackt mit Sprengstoff. Und dieser Sprengstoff wird dann entflammt auf diesem Scheiterhaufen, gewaltig im Herzen von Zürich, auf dem Sechseläutenplatz, unweit des Opernhauses, gelegen am Bellevue, also in unmittelbarer Sehnähe. Und dort wird dann dieser Kopf, das ist der entscheidende Punkt, wann explodiert der Kopf? Und je nachdem, wie lange das dauert, gibt das eben dann Aussicht, ob es ein guter, ein schlechter, ein nasser, ein warmer, ein heißer Sommer werden könnte. Und gestern ein wirklich ganz prächtiges Sechseläuten bei strahlendem Wetter. Begeisterte Zuschauermassen, man muss es sagen, ist eine riesige Attraktion für Jung und Alt und für Touristen, aber auch für, man sieht das, alteingesessene Zürcher Schweizer Gastkanton war Zug, das es sehr gut macht im Vergleich mit dem Kanton Zürich. Das war auch bei einigen Reden am Sechseläuten zu hören. Das ist ja auch so etwas wie eine Art Woodstock der Rhetorik dieses Sechseläuten. Also da treten dann die Redner auf, haben sich intensiv vorbereitet, und es gibt ganz große Meister in dieser Kunst, die das eben beherrschen, das Understatement, die Ironie, auch die Kunst mit dem Floretta, die eine oder andere ritzende Verletzung anzubringen, ohne aber wirklich da mit dem Tomahawk ganz oder mit dem Zweihänder, mit dem Beil reinzuhauen. Hat es auch schon gegeben, dass da der Ton nicht immer ganz getroffen wurde. Also hier widerlegen die Zürcher einmal im Jahr wenigstens den Ruf, den sie sich über Jahrhunderte erarbeitet haben, sehr nüchtern, geradezu etwas humorlos zu sein. Also das kann dementiert werden, das kann endgültig widerlegt werden, auch am Sechseläuten. Viele Bundesräte nutzen diese Plattform, und das Schöne ist ja, dass im Umzug, es gibt ja, das ist so gewissermaßen das Herzstück, den großen Umzug der Zünfte, altehrwürdigen Gesellschaften, Aristokraten auch von Zürich, obwohl es das ja bei uns nicht geben sollte, da marschieren also vornehmlich Männer, und die werden dann von Frauen mit Blumen beschenkt und auch beküsst, und das sind doch noch wunderbare Signalbotschaften aus einer Welt, die es in vielen Bereichen und in vielen Sphären unseres Planeten, so heute bis vor kurzem zumindest, nicht mehr hat geben dürfen. Der Böck am Schluss erlag auch er den Flammen. Donald Trump, der US-Präsident, hat innerhalb 100 Jahren die Weltordnung durcheinander gebracht, und wir lesen da bei den einzelnen Deutungen, er suche vor allem Aufmerksamkeit und maximale Wirkung. Was entstehen soll, ist nicht erkennbar. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist ziemlich klar erkennbar, um was es jetzt geht da bei Donald Trump. Es geht einfach weg von diesem sterilen Linkskurs, zum einen. Es geht weg von einem Kurs der primitiven, sinnlosen Schuldenmacherei auf Kosten früherer Generationen mit immer mehr Regulierungen, immer mehr Steuern, Abgaben und so weiter, immer mehr Unfreiheit und immer mehr Staat. Da hat Trump gesagt, nein, wir wollen einen Reset. Weniger Staat, mehr Eigenverantwortung. Müsste übrigens auch unseren Freisinnigen gefallen, auch wenn er das nicht so ausdrückt, wie sie das früher auch mal ausgedrückt, aber leider inzwischen zum Teil, ja, fast zum Teil schon mehrheitlich wieder vergessen haben. Also das ist mal eine ganz wichtige Revision. Dann zweitens, America first, Rückkehr des Nationalitätenprinzips, des nationalen Interesses. Das war zwar nie weg, aber es ist immer verlogener interpretiert worden in diesem internationalen Bazar, in diesem Internationalismus, in diesem politischen Internationalismus, bei dem die Politiker sich an nicht legitimierten Versammlungen hinter verschlossenen Türen per Kommuniqué auf irgendetwas geeinigt haben, ohne dass der Wähler, ohne dass der Bürger irgend auch nur den geringsten Einfluss darauf gehabt hätte. Und dieses America First bedeutet so gesehen einen Durchbruch zur Ehrlichkeit in der Außenpolitik der einzelnen Staaten. Ob das dann immer so umgesetzt wird und so first und was auch immer, wie das gesagt wird, das ist nochmal eine andere Sache. Aber von der Grundrichtung ist das klar. Drittens, auch wenn das unsere Medien überfordert, drittens, Rückkehr zur Diplomatie. Nicht nur die Waffen sollen sprechen, sondern auch die Worte sollen widersprechen. Ich meine, was soll jetzt daran auszusetzen sein? Das sind doch großartige Durchbrüche, wenn man es vergleicht mit der Finsternis, die wir in den letzten Jahren da gesehen haben. Dann gibt es ein paar erratische Elemente in der Trumpschen Politik. Dazu kann man auch seine Zollpolitik in dem Sinn betrachten, wenn man es kurzfristig anschaut, wenn man es wörtlich anschaut, wenn sie ihn auslegen, wie Islamisten die Koranschriften auslegen, dann kommen sie in die Irre mit Trump. Aber was er doch hier bezweckt, ist eine Optimierung amerikanischer Handelsinteressen, insbesondere gegenüber China, mit dem Hammer der Zölle, aber eben nicht mit dem Dogma der Zölle. Weil man sieht ja, dass er immer wieder bereit ist, Dinge dann auch neu auszuhandeln und Kompromisse zu suchen. Also passt auf, dass ihr euch da nicht anstecken lässt vom Negativismus. Deutschland, neue Regierung rückt näher, CDU stimmt dem Koalitionsvertrag zu und wir haben auch bereits erste Ministerposten. Ich sage in dieser Ausgabe nur etwas, wir wünschen Friedrich Merz viel Erfolg und viel Glück. Ob er ein guter Kanzler ist, das wird sich zeigen. Es gibt Zweifel, denn Politiker, die mit Brandmauern arbeiten, sind keine Riesen, sondern Zwerge. Und ob Zwerge dann in ihr Team Riesen holen, das hat es noch sehr, sehr selten gegeben. Ich will nichts ausschließen. Ich will nur zeigen, auf dem Boden einer realistischen, nüchternen Erwartungshaltung wünschen wir alles Glück, das es braucht, um Deutschland, ein wichtiges Land, ein schönes Land, wieder nach vorne zu bringen. Militärstratege zur Neutralität. Carlo Massala sagt, in Sachen Sicherheit dürfe kein Land Trittbrettfahrer sein. Hat doch keine Ahnung, dieser Carlo Massala, über die Schweiz Trittbrettfahrer. Hört doch einmal auf mit diesem Unsinn. Was ist jetzt die Schweiz für ein Trittbrettfahrer hier, meine Damen und Herren? Die Schweiz hat seit 500 Jahren, im Unterschied zu den Leuten da und aus den Ländern, die stammen, in den letzten 500 Jahren keinen Krieg mehr angefangen. Wer ist jetzt da der Trittbrettfahrer der Sicherheit? Entschuldigung, was soll denn das? Punkt 2, jetzt darf ich ihm etwas Recht geben. Natürlich durch die Vernachlässigung unserer Armee haben wir diese Trittbrettfahrer-Allüre eingeladen, gewissermaßen heraufbeschworen. Aber sind jetzt die Deutschen befugt, hier den Schweizern Vorlesungen zu halten, weil sie selber ihre Armee abgefragt haben? Gut, in dem Punkt muss ich meine Kritik etwas relativieren. Da trifft er einen Sachverhalt. Aber es irritiert mich eben vor dem Hintergrund dieser schulmeisternden Haltung. Die Schweiz sei da der ganz große Trittbrettfahrer. Also wenn du keine Kriege anfängst, bist du also schon ein europäischer Sonderfall der letzten 800 Jahre. Und das sollte man zumindest in Ansätzen würdigen. Oder man sollte als Journalist den Betreffenden darauf aufmerksam machen. Dann den Eklat um die Schweizer Fechter. Ja, ich habe das auch kritisiert. Ich finde das völlig falsch, dass da dieses Schweizer Fechtteam eine politische Manifestation gemacht hat, aus diesem U23-Final. Sie haben die Silbermedaille gewonnen, eine super Leistung. Aber dann hat man noch Anti-Israel-Protest gemacht. Und jetzt versucht man sich irgendwie rauszureden und da die jungen Fechter eloquent sagen sie, sie wollten niemanden, keinen Menschen und gar nichts beleidigen, aber es ging einfach um die humanitären grauenhaften Menschenrechtsverletzungen und mutmaßlichen Kriegsverbrechen im Gazastreifen und all diese Dinge. Und ich sage einfach, hört doch auf mit dieser Politmasche im Sport. Aber all die, die jetzt mit dem Finger auch auf diese Fechter zeigen, die machen sich eben auch wieder zu bequem und zu billig. Denn die Schweiz hat eben mental die Neutralität, viele Kreise in der Schweiz haben diese Neutralität aufgegeben. Und sie haben Leute wurden kritisiert, die an der Neutralität festgehalten haben. Und der Bundesrat selber, der ja gewissermaßen den Ton da gesetzt hat, hat ja die Neutralität preisgegeben im Ukraine-Krieg. Und darum haben eben diese übergeordneten Instanzen, die über ein besseres Urteilsvermögen verfügen sollten als diese 23-jährigen oder U23-jährigen Fechter, die haben eben den Boden geschaffen, auf dem so etwas möglich ist. Ich finde es auch daneben. Aber was mich jetzt auch ärgert, ist, wie man auf diese Fechter wieder losgeht. Denn dass man sich ärgern kann über das, was im Gazastreifen passiert, dass man die Kriegsführung Israels kritisieren müssen kann, und das ist nicht automatisch Antisemitismus zu sagen, ist vielleicht nicht die beste Idee, wenn man Zehntausende von Zivilisten, Frauen und Kindern umbringt und Alte und Greise und Invalide und was weiß ich nicht alles. Und wenn die dann auch faktisch dann ausgehungert werden durch nicht stattfindende Lieferungen und so weiter, wenn die entsprechenden Meldungen stimmen, dass man sich aufgewühlt zeigt über das, dass junge Menschen da ihr Missfallen kundtun. Das ist ja gerade, das wäre ja krank, wenn das nicht der Fall wäre, meine Damen und Herren. Dass das die falsche Form ist, dass hier ein Verband entschiedener einschreiten müsste, dass man hier die dass man das spüren müsste, auch in einem Team. Das ist ja nicht einfach vermutlich von heute auf morgen. Das sind ja intelligente Leute, Fechten, das ist ein Elitensport, das sind meistens sehr gute Studierende und so weiter. Wobei auch Intelligenz schützt vor Dummheit nicht und hohe Schulbildung schon gar nicht. Aber das sind einfach Punkte, die es hier zu berücksichtigen gilt. Also im ersten Moment klar, das ist zu verurteilen, es ist zu kritisieren. Aber wenn jetzt, dass sich wieder einige aufblustern, und ich finde auch da tut sich die israelische Regierung auch keinen Gefallen, wenn es da ein Außenminister oder wer das immer ist, auf Twitter da mit unglaublichen Schuldzuweisungen da kommt und sein. Ich kann das auch nachvollziehen bis zu einem gewissen Grad. Man muss doch auch Verständnis haben dafür, dass das eigene Handeln auch bei wohlmeinenden jungen Menschen Fassungslosigkeit auslöst. Immer vorausgesetzt, und da kennen Sie meine Position, der Politik hat im Sport nichts zu suchen, und wenn Sie ein Schweizer Nationalleibchen anhaben, dann sind Sie sowieso der Neutralität verpflichtet, wie der Bundesrat und wie alle auch. Meines Erachtens, das ist die strenge Auslegung, ich finde sogar als Nationalrat sind Sie der Neutralität verpflichtet, da gibt es auch andere Auffassungen, die sagen, nein, als Nationalrat kannst du jederzeit andere Länder kritisieren, kannst das machen. Vermutlich ist das gar nicht schlecht, wenn das so läuft, aber ein Nationalteam, das ist für mich einfach etwas anderes und Sport hat da gar nichts zu suchen. Und man schadet am Schluss der ganzen Sache nur. Aber egal, ich wollte jetzt doch noch einen Akzent setzen, jetzt auch gegen diese aufbrandende Einseitigkeit, die wir da sehen. Die ganze Wucht eines Machtmenschen lesen wir da über den Donald Trump. Und was schreibt der Blick heute Morgen? Meloni lässt die Schweiz im Stich. Eure Flüchtlinge, mir doch egal. Italien hält sich nicht ans Dublin-Abkommen und nimmt fast keine Asylsuchende zurück. Die Schweiz bleibt auf mehr als 1400 Geflüchteten sitzen. Ja, liebe Blick-Redaktion, habt ihr es auch schon langsam gemerkt? Ihr, die da immer diese EU-Politik bengalisch beleuchtet und besungen habt. Ihr habt ja die ganze Zeit geschrieben, ihr habt ganze Arien abgedruckt da auf euren Zeitungspapier, dass das eben diese EU-Verträge, Dublin, Schengen, die Grenzenlosigkeit, das Dubliner Abkommen, die SVP, die dagegen argumentiere, ganz schlimm, mit denen darf man nichts zu tun haben, muss man die Straßenseite wechseln, wenn die kommen. Das war ja sozusagen der Gospel according to Blick. So hat man dort das Evangelium ausgelegt. Und jetzt merken Sie, dass die Italiener sich nicht dran halten. Nicht erst unter Meloni halten sie sich nicht dran. Seit Jahren nicht. Und wenn ich Italiener wäre, würde ich mich auch nicht an dieses Dublin-Abkommen halten, weil das die größte Fehlkonstruktion ist, die es überhaupt nur gibt, meine Damen und Herren. Aber eben, die Journalisten, die brauchen eben immer ein bisschen länger, bis sie es merken, dass die Italiener, wo alle Migranten aus Afrika anlanden, und sie müssten jetzt jeden registrieren, dass die denen im Zweifelsfall lieber ein Zugticket in die Hand geben, dass die dann in die Schweiz kommen. Und wenn die Schweiz sagt, du könntest die wieder zurücknehmen, sagen doch die Italiener, wieso? Wir haben ja gar keine Landesgrenzen mehr. Müssen wir zuerst mal beweisen, dass der also aus Italien kommt. Ich meine, das merkt man ja, dass das nicht funktioniert, wenn man es merken will. Aber die sind eben auch alle geblendet von dieser EU-Ideologie gewesen. So, meine Damen und Herren, jetzt aber muss ich stoppen, damit wir noch rechtzeitig rauskommen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, das war's von Weltwoche Daily aus schweizerischer Sicht und jetzt dann gleich die internationale Ausgabe. Ich freue mich, wenn Sie auch da wieder dabei sind, hier heute Morgen am 29. April 2025. Bis sofort.